Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier zu Doppelspitze der Fußball-Podcast, Folge 59. An einem sonnigen Sonntag. Es ist Winter, der Schnee hat zum ersten Mal die Landschaft hier verzaubert. Am Mikrofon begrüßt Sie hier aus Berlin-Karlshorst Leon Ginzel. Und aus Berlin-Friedrichshain ist mir in einem altrosa gefärbten Pullover zugeschaltet. Paul-Henning Schneider, schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag. Es ist wirklich ein wahnsinnig sonniger Sonntag. Ich sehe aus dem Fenster auf einen strahlend blauen Himmel. Das Fenster ist leicht beschlagen, weil es draußen sehr, sehr kalt ist und hier drin schön warm. Nicht nur dank des Pullovers, sondern auch, weil die Heizkörper an sind. Und es ist der 31. Januar 2021. Der erste Monat ist schon überstanden. Und ja, es war ein Monat voller Fußball. Normalerweise geht ja jetzt erst die Rückrunde los in so einer normalen Saison. Ist ja eigentlich bis Ende Januar Winterpause. Das war ja diesmal ein schönes Wochenende im Dezember. Normalerweise sind das ja ein paar Wochen. Und wir haben jetzt schon einiges an Fußball gehabt und jetzt haben wir aktuell wieder einen Spieltag, den wir heute besprechen. Nicht wahr, Leon?
So sieht es aus. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Es wird nicht langweilig im Fußball. Bereich, was ein ganz schöner Kontrast ist zur sonstigen, etwas, ja, ich sag mal, monotonen Lebensgestaltung aktuell, die wir hier in Deutschland und sonst natürlich auch in der gesamten Welt aktuell vornehmen können. Der Lockdown hält uns weiter in Ketten. Wir können nur rausgehen und spazieren. Immerhin können wir rausgehen und spazieren, das muss man ja, ja. Nochmal sagen. Ja. Es gab ja auch Länder, zum Beispiel in Spanien am Anfang, wo die ja auch gar nicht raus durften oder nur zum Einkaufen raus durften.
Ja, wo das Müll runterbringen dann so ein Fest wurde, wo die dann also wirklich zelebriert haben, in den Hof unten zu gehen, in den Müll wegzubringen.
Ja. Ja. All das ist uns zum Glück noch erspart geblieben. Ich denke auch nicht, dass das noch kommen wird. Die Frage ist ja auch, wie geht's weiter nach dem 15. Februar? Wir wissen es alle nicht. Und so langsam ist, glaube ich, auch wirklich der Letzte und die Letzte in einem Zustand, wo man sich einfach nur wünscht, dass das Ganze vorbei ist. Ich glaube, das kann keiner mehr von der Hand weisen. Man hat einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich bin gestern hier die Frankfurter Allee wollte ich überqueren und dann war plötzlich die Ampel ausgeschaltet und dann wird das ja plötzlich eine Vorfahrtsstraße und da ist sehr viel Verkehr, also man braucht diese Ampel eigentlich notwendigerweise, um darüber zu gehen. Und dann kam aus der Innenstadt eine Polizeikolonne und die hat einen AfD-Partei, sah aus wie ein Karnevalsumzug, so war so ein Wagen, der sonst auf dem Dorfplatz in Zwickau steht und wo dann so die eine Luke runtergeklappt wird und dann brüllt man da mit dem Mikrofon runter. Der fuhr dann vorbei und dann kam noch so ein Pickup-Truck, den man auf so einer Trump-Demo vielleicht erwarten würde. So ein riesengroßer mit Lautsprecher obendrauf und Deutschlandfahnen hinten. Und da wurde irgendwas durchgebrüllt. Ich habe kein Wort verstanden, weil die auch ziemlich schnell da vorbeigefahren sind. Aber da kann sein, dass es da auch um den Lockdown ging, weiß man nicht. Aber das war ein bisschen skurril, es hat sehr lange gedauert, bis ich da rüber gekommen bin. Und da waren auch die Eltern mit Kinderwagen und ich bin halt so zwischen zwei Autos einfach darüber gerannt. Aber andere standen da, glaube ich, eine Weile, bis die Ampel wieder anging.
Also es war eine Demo sozusagen.
Es war, ich weiß nicht, ob die auf dem Weg zur oder von der Demo waren und da halt durch Friedrichshain eskortiert wurden, weil die sonst, weiß nicht, brennend auf der anderen Seite ankommen mit den Autos. Aber es war eine Demo, glaube ich, ja. Autodemo.
Na, spektakulär.
So wie Autokino.
Ja, nicht schlecht. Ja, ich glaube, aktuell ist es so, dass der Schneefall viele Menschen wieder so ein bisschen belebt, weil das natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass man irgendwie draußen nochmal neuen Kontrast hat. Jetzt auch durch die Sonne, das bringt ja auch nochmal viel. Aber ich bekomme es auch jetzt von vielen so rundherum, auch im Freundeskreis mit, dass jetzt eigentlich alle auf so einem Level sind der Zermürbung. Und das ist ja auch irgendwie natürlich, das ist ja auch irgendwie klar. Also kann man nur hoffen, dass es jetzt irgendwie mal aufwärts geht, so gegen März, spätestens April. Das wären ja so die Monate, die wir uns alle herbeisehen.
Ja.
Mal schauen, mit den Impfungen geht es jetzt ja nicht so schnell voran, aber hey, das kriegen wir ja vielleicht auch noch alle hin. Das ist ja, wäre ja fantastisch, wenn wir das schaffen würden, was andere Länder hinkriegen. Das wäre ja toll, wenn das in Deutschland auch funktionieren könnte.
Das stimmt, es war ja die Ansage, bis September soll jedem eine Impfung angeboten worden sein.
Ja, das kann ja auch noch passieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann so ein, plötzlich 6 Impfstoffe und dann geht es plötzlich ganz rasant. Wir werden das für euch natürlich auch im Blick behalten, aber wir wollen uns natürlich unserem Kernthema hier widmen, dem Fußball. War es jetzt eigentlich schon der 18. oder der 19. Spieltag? Ich komme hier ganz durcheinander. Was würdest du sagen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich bin der Meinung, dass es der 18. Spieltag ist. Es ist der 19. Spieltag, ist es.
Es ist der 19. Spieltag.
Der 19. Spieltag.
Der 19. Spieltag.
Stimmt, wir hatten ja Rückrundenauftakt letzte Woche. Das ist der 18., dann ist jetzt der 19. Spieltag.
Genau. Der 19. Spieltag und... Ja, ein Mann ist zurück und es war sowieso der Spieltag der Premieren. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Da werden wir euch noch ein paar Premieren präsentieren und eine hat stattgefunden. Das war eher eine Revival-Premiere, wenn man so möchte.
Throwback.
Ja, und zwar ist Paul Dardai zurück im Traineramt. Wir hatten es ja schon ein bisschen spekuliert letzte Woche und es war ja auch die ganze Zeit schon im Gespräch, dass er womöglich Bruno Labbadia nachfolgt. Und es kam dann ja auch so. Und jetzt also erstes Spiel für ihn als Hertha-Trainer mal wieder in alter, neuer Funktion. Ja, ergebnistechnisch lief es jetzt nicht ganz so gut. 1-3 verloren in Frankfurt, die ja wirklich aber auch saugut drauf sind aktuell. Schwieriger Start da natürlich. Ja. Es war, ja, so ein bisschen, es hat ein bisschen Mut gemacht als Hertha-Fan, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es bringt ja am Ende nichts, wenn du trotzdem verlierst. Das ist so ein bisschen die Krux.
Das stimmt. Also ich freue mich, dass Dardai zurück ist. Ich freue mich auch, dass er nicht so eine Interimslösung ist, sondern der Vertrag, glaube ich, bis Sommer 22, also über die Saison hinaus. Das ist erstmal ein Zeichen, ist die Frage jetzt, was das bringt und was dabei rumkommt und ob man dann dabei bleibt. Aber es ist erstmal ein Zeichen, dass er jetzt nicht quasi wie Huub Stevens für 2 Spiele kommt, sondern dass er ein bisschen kommt, um auch zu bleiben. Ich meine, er war ja auch, glaube ich, U23-Trainer jetzt in der letzten Zeit. Also er war ja im Verein auch. Und es war eine 1-3-Niederlage. Dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel unter Labbadia damals. Allerdings ein völlig anderes Gesicht der Hertha. Also im Hinspiel stand es 0-3. Dann gab es ein ziemlich derbes Frustfoul von Kunja, damals ein Hinteregger. Der ist reingegrätscht und so mit den Stollen so gegens Knie. Es gab Gelb am Ende, aber es hätte auch Rot geben können eigentlich. War eine Frage, warum der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Und dann gab es das 1-3 durch ein Eigentor von jenem Hinteregger. Das war also quasi ein Spiel ohne viele Chancen, mit einem 0-3 und dann am Ende noch 1-3. Da war es jetzt quasi gestern ein anderes Gesicht. Hertha 1-0 in Front durch Piontek. Was mich da besonders gefreut hat in der Szene ist, dass Piontek zu Fall gebracht wurde, auf dem Boden lag und sehr schnell wieder aufgestanden ist und wieder dabei war und dann den Ball zurückbekommt und die Bude macht. Ich fand, der Einsatz hat da gestimmt. Und das ist ja eigentlich das Hauptding, was man sehen möchte von einem Verein, der gerade Probleme hat. Stimmt der Einsatz? Sind die voll dabei? Werfen sie sich rein oder lassen sie sich fallen in die Abwärtsspirale? Und das hat mir ganz gut gefallen.
Der Einsatz hat natürlich auch schon in den Partien davor eigentlich häufig gestimmt. Das ist so ein bisschen meine Sorge aktuell, dass der Einsatz alleine jetzt natürlich nicht die Ergebnisse bringt.
Das stimmt.
Auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich so, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um jetzt im Abstiegskampf, den wir nun mal jetzt haben, zu bestehen. Und übrigens auch schon die zweite Premiere nach Dardai vielleicht. Piontek trifft zum ersten Mal in einem Spiel, wo er von Anfang an im Einsatz ist. Sonst waren es immer nur Joker-Tore. Der wurde ja auch unter der Woche von Dardai ziemlich stark geredet. Also er hat ihn in den Pressekonferenzen, die es so gab, sehr lobend erwähnt. Luke Bakio auch, Kunja auch. Also er hat die Mannschaft stark geredet. Ja. Und hat ja auch ziemlich viele Wechsel vorgenommen an der Aufstellung. Das müssen wir ja auch nochmal kurz erwähnen auf jeden Fall. Allen voran natürlich hinten im Tor. Das ist der auffälligste Wechsel gewesen von Schwolo zu Jahrstein. Interessant, ehrlich gesagt. Gar nicht so verkehrt vielleicht der Gedanke, da nochmal einen Impuls zu setzen, weil Schwolo jetzt auch nicht super stark war in den Partien, auch ein paar Patzer hatte. und so ein bisschen, ja, habe ich ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, immer sehr ruhig ist. Ne? Und Jahrstein ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen, allein vom Alter her, jemand, der noch ein bisschen mehr Ruhe und aber auch eben Autorität ausstrahlt für eine Abwehr. Hat er gestern auch echt ein paar starke Paraden gezeigt. Ja. Das Vertrauen da zurückgezahlt. Ein paar andere Aufstellungsänderungen habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also Askar Siba, gut, kannst du mal reinbringen. Ist okay, würde ich auch vielleicht mal setzen als Aggressor so im Mittelfeld. Klünter habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil Klünter, finde ich, habe ich noch nie wirklich ein starkes Spiel von ihm gesehen. Mhm. Und dann dafür Pekarik zu opfern, der ziemlich stark gespielt hat, also für Hertha-Verhältnisse eine gute Saison gespielt hat, sagen wir mal so, auch sogar ein paar Mal getroffen für seine Verhältnisse, ja, völlig überraschend.
Ja.
Und so einen Stabilitätsfaktor dann rauszunehmen, klar, ist ein bisschen älter als Klünter natürlich, aber also es wirkte teilweise ein bisschen so, als würde Dada jetzt wieder auf seine Lieblinge setzen auch. Was ja okay ja. ist, weil es macht wahrscheinlich jeder Trainer so, aber es hat mich ein bisschen verwundert dann auch an der einen oder anderen Stelle.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch die Gefahr, wenn du einen alten Trainer zurückholst, der vorher schon mal da war, dass er natürlich die Mannschaft in Teilen kennt, größtenteils, und dann wieder ja die Leute in die Aufstellung holt, die davor vielleicht auch der Grund waren, warum es nicht so lief damals. Andererseits, was ich stark fand, ist, hast du auch gesagt gerade, dass er Luke Bacchio schnell das Vertrauen ausgesprochen hat. Das war ja einer, der unter Labbadia zuletzt nicht mehr im Kader war beim letzten Spiel, weil es im Training nicht so gepasst hat von der Einstellung. Und ich glaube, ein neuer Trainer kann für solche Spieler eine echte Chance sein, sich wieder auch zeigen zu können. Weil eben der alte Trainer vielleicht auch ein Bild von einem hatte, was der neue Trainer nicht so hat. Und dann ist ein neuer Trainingseindruck schneller positiv. Oder eine gute Trainingsleistung macht schneller einen positiven Eindruck, als wenn du quasi jemanden überzeugen musst von dir, der nicht mehr an dich glaubt. Und ich fand auch, Luke Bacchio hat ein ganz gutes Spiel gemacht, nicht überragend, aber das ist einer, der kann auch ein Spiel entscheiden. Der kann in der einen Situation schnell genug sein oder griffig genug. Und das ist wichtig, dass da ein Trainer ist, der den nicht aufgibt. Nicht, dass Labbadia den jetzt aufgegeben hätte, hat ihn einmal nicht im Kader gehabt, auch ein bisschen als Maßnahme, weil das im Training nicht gepasst hat. Aber ich finde es, also viele Sachen, die Dada jetzt wieder reinbringt, an Impulse, finde ich eigentlich sehr gut.
Ja, ich glaube, bei Dardai ist halt eine Stärke, dass er eben gut mit den Spielern reden kann und sie halt auch stark reden kann und sich aber auch schützend vor sie stellt. Er hat ja auch gesagt, der Einzige, der hier Druck hat, das bin ich. Ne? Also der Einzige, der hier was seinen Ruf sozusagen beschmutzen kann, das bin ich, weil ich jetzt hier wieder in die Bresche springe und das sozusagen auf mich nehme. So hat er natürlich auch Druck von der Mannschaft genommen. Das versucht er natürlich auch. Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich, bei ihm, dass man sich nicht genau von sowas blenden lässt, weil letztendlich ein Luke Bacchio ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen so ein, ja, schludriges Genie. Also wenn der das Vertrauen geschenkt bekommt, ja, und dann auch Leistung liefert, dann ist das ein sehr, sehr guter Spieler, glaube ich auch. Aber das allein reicht ja nicht. Also es muss ja auch, du solltest ja auch dann auch Einsatz zeigen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Und das vermisse ich bei ihm immer. Und dann dreht er nochmal eine Schleife und nochmal einen Übersteiger. Das ist manchmal ein bisschen des Guten zu viel. Aber wir müssen auch mal abwarten und auch sehen, dass Dada jetzt ja auch noch nicht mal eine komplette Woche da war und dementsprechend auch noch nicht viel ändern konnte, sondern einfach erstmal so ein bisschen an der Grundmoral wahrscheinlich gearbeitet hat. Und ja, er hat ja gesagt, irgendwie, es gibt aus seiner Sicht auch in der Mannschaft eigentlich kein Ego-Problem, sondern es ist eigentlich eine gute Mannschaft und Führungsspieler kommen eigentlich eher dann mit dem Erfolg. So, klassischer Dada-Spruch im Endeffekt, wenn Erfolg da ist, ist jeder ein Führungsspieler. So. ja, vielleicht kurz auch dann nochmal zum Verlauf der Partie. Also du hast schon gesagt, 1-0, Piontek und dann leider ja relativ schnell der Ausgleich durch Silva. Und dann das 2-1 durch Hinteregger, zweimal Flanken auch von außen.
Ja.
Und da hat Pal Dardai in der Pressekonferenz nach dem Spiel Folgendes zugesagt und das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
Aber nach der Führung muss man sagen, da fehlt ein bisschen Erfahrung, ja. Und das ist kein Vorwurf für jemand, aber die Mannschaft ist jung und diese Erfahrung, wie man mit dieser 1-0-Führung auswärts umzugehen sollst, das war nicht da und schlechter Moment, sofort 1-1, dann zum Schluss die 2-1, wir waren vorbereitet, wir wissen, wie die Flanke geschlagen werden hier und trotzdem, wir zu spät da, so ist die Fußball, müssen wir akzeptieren.
Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal eine Pressekonferenz nach dem Spiel mit Pardala zu hören. So ist der Fußball, müssen wir akzeptieren. Es ist sehr oft, sagt er sehr oft und auch vor den Spielen meistens, ja, spielen gegen eine gut strukturierte Mannschaft. Nee, er hat immer sowas, was er immer sagt. Eine gut aufgestellte Mannschaft, gut eingestellte Mannschaft, glaube ich. Und also da freue ich mich wieder auf die Sprüche, die er sich zurechtgelegt hat.
Ja.
Die quasi auf jede Mannschaft auch zutreffen. Ja, ich fand es interessant, dass er sagt, wir waren vorbereitet auf die Flanken. Hat nicht so ausgesehen bei den beiden, die dann reingegangen sind. Das war ja doch quasi einmal von links, einmal von rechts. Und jedes Mal war in der Mitte, fehlte die Zuordnung, kommt jemand frei zum Kopfball. Und dann ist ein Spiel gedreht. Und dann hast du sehr viel Arbeit reingesteckt, da einzeln zu führen bis zur 80. Roundabout. Und das Gegentor, das 1-1 kam ja sehr schnell. Das war ja eine Minute später. Ich glaube, 94 Sekunden nach der Führung kam das 1-1. Das meint damit, uns fehlt die Erfahrung, eine Führung länger als 2 Minuten durchzuhalten. Aber dann in der 80. kam das 2-1 Roundabout und ein Punkt wäre ja was gewesen. Also ist dann schade, dass das 2-1 kommt und dann das 3-1 in der 95. ist ihm geschenkt. Aber ja, ist eine interessante Aussage, finde ich. Wir waren vorbereitet und uns fehlt die Erfahrung. Also natürlich, was Dardai mitbringt, wenn er eins mitbringt, ist das Erfahrung.
Ja, und wenn man die Zeichen hier, die Medien in Berlin verbreiten, richtig deutet, dann kommt jetzt noch mal Erfahrung von außen ran. Und zwar soll jetzt ja offenbar Sami Khedira kurz vorm Wechsel stehen. Großer Name, große Erfahrung, aber von der Leistung her, vom Leistungsvermögen jetzt auch nicht unbedingt jemand, der jetzt in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er eine Mannschaft wieder nach vorne bringen kann. Mal abwarten. Klingt für mich eher nach so einem abgehalfterten Allstar, der jetzt ein bisschen wieder vom Lebenslauf ganz gut von der Vita was mitbringt, aber ob er die Mannschaft jetzt unbedingt weiterbringt, weiß ich nicht. Klar, Erfahrung, ja, aber Leistung?
Das ist eine gute Frage. Also er kommt natürlich auch von der Turiner Tribüne und jetzt nicht gerade nicht aus der Startelf rausgekauft. Deswegen ist die Frage. Natürlich kann jemand, der in Turin nicht Stamm spielt, bei der Hertha immer noch was bewegen. Aber ja, es ist die Frage, ob er der Mannschaft einen Impuls geben kann. Ist ja doch er kann, glaube ich, ein lauter Spieler auch sein. Vielleicht auch ein bisschen der Lautsprecher, der Hertha fehlt aktuell. Aber ist die Frage, ob da jemand reinkommt und sofort quasi allen anderen sagt, was schiefläuft und was sie zu tun haben und wie das auch aufgenommen wird in der Mannschaft.
Ja, zumal er ja auf einer Position dann auch wieder reinkommt, wo sich schon sehr viele Leute tummeln. Also da hast du ja auf der 6 oder 8 Toussaint, du hast Darida, du hast Askasiba, du hast Stark mit Abstrichen und Guendouzi. Das sind allein jetzt 4,5 Spieler, wenn man Stark als halben nimmt. Und da soll er jetzt noch mit rein. Das heißt, einer muss dann ja auch wieder weichen, sehr wahrscheinlich. Oder ja. Setzt ihn halt offensiver ein, aber er ist ja schon eher so ein 6er, 8er. Und ja. Ich meine, klar, er ist schon irgendwie ein Anführertyp und mit Sicherheit auch jemand, der die Qualität eigentlich hat, aber die er eben auch lange nicht mehr unter Beweis gestellt hat. So, das ist so ein bisschen die Gefahr bei so einem Wechsel, finde ich immer. Aber ich habe mich auch gefragt, so, ich habe schon vermutet, dass sie noch was machen werden auf dem Transfermarkt. War ja auch die ganze Zeit irgendwie immer im Gespräch. Aber ich habe mich auch schon gefragt, welche Positionen sie da in Angriff nehmen werden oder welchen Akzent sie setzen wollen. Ich glaube, hier ist jetzt eher der Akzent wirklich, wir bringen mehr Erfahrung und so einen Leader-Typ nochmal rein.
Ja, auch ein Weltmeister.
Ja gut, da hatten wir ja schon noch Kevin Großkreuz. Letzte Woche haben wir schon gesprochen, ist auch ein Weltmeister.
Das stimmt. Wir hatten ja mit Salomon Kalou auch einen Champions-League-Sieger die ganze Zeit.
Eben, das ist nämlich auch gar nicht so aussagekräftig.
Ja, uns hat die Nachricht erreicht aus dem Zuhörerkreis, eine Prognose für Sami Khedira, nämlich eine Saison Hertha, eine Saison Stuttgart, dann Karriereende. Was sagst du dazu? Also, Grüße an Nils an dieser Stelle.
Also das sozusagen, dass er jetzt nochmal von der Hertha danach nochmal zu Stuttgart geht, oder was?
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Abwarten. Ja, ich habe ihn lange nicht mehr spielen sehen und ich weiß jetzt nicht, wie er so drauf ist aktuell und dementsprechend Ja, ich würde jetzt mal eher sagen, ist jetzt nicht unbedingt der beste Wechsel. Da gäbe es etwas mehr Potenzial, glaube ich. Aber es ist halt schwierig, im Winter jetzt jemanden zu bekommen, der alle Faktoren erfüllt, also sprich irgendwie zum Beispiel Torgefahr, charakterlich super ist und eine Mannschaft auch so von der Führungsstruktur weiterbringt, das findest du halt nicht so einfach. Da ist er vielleicht ein ganz guter Kompromiss. So, die ja. Kann natürlich aber auch sein, dass so ein guter Kompromiss eben nicht reicht. Also ich bleibe dabei, ich glaube auch, dass der Kader immer noch super in der Lage dazu ist, in der Liga zu bleiben, keine Frage, aber es kommen jetzt eben auch Spiele, die es in sich haben. Ja, nächste Woche die Bayern. Gut, jetzt hat Dardai ein bisschen mehr Zeit, müssen wir auch nochmal abwarten, wie sich das dann auswirkt auf die Mannschaft. Ist dann ein Heimspiel. Ja, müssen wir mal sehen. Also, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles so ein bisschen verpuffen könnte, wenn es jetzt so zwei, drei Niederlagen in Folge gibt, dass dieser Dardai-Effekt dann so ein bisschen verpufft.
Ja, und die Niederlagen könnte es geben, weil jetzt spielen sie gegen die Bayern, dann Stuttgart, dann Leipzig, dann Wolfsburg. Dann Augsburg und Dortmund, dann Leverkusen, Union, Gladbach, oh Gott, das geht immer so weiter, dann kommt Mainz mal. Also Augsburg und Mainz kann man noch ganz gut gewinnen. Gegen Stuttgart sollte man sich vielleicht mal was vornehmen, aber das sind viele Spiele, wo kein Sieg jetzt so gefühlt Pflicht ist vom Leistungsstand der Mannschaften, sondern eher vom Tabellenstand. Und das ist immer eine sehr eklige Ausgangssituation, wo man das Gefühl hat, gegen die muss man jetzt nicht gewinnen, aber man muss leider gegen sie gewinnen.
Ja. Naja, ich meine, gut, ja, ich denke, wir werden den einen oder anderen Punkt da schon mitnehmen. Das ist, glaube ich, schon. Aber zumal, wie gesagt, er ja auch dann die Zeit haben wird, mit den Mannschaft zu arbeiten und die auch ein bisschen umzubauen und so. Das wird schon noch einen Effekt zeigen. Ja. Ich denke auch, dass es gegen Bayern gar nicht so schlecht laufen könnte, weil die Bayern auch immer noch so ein bisschen jetzt langsam mal wieder, kommen sie da raus und so, auch durch Kimmich und so, kommen wir gleich noch zu, wieder in die Spur zurückfinden. Aber trotzdem, ja, nach wie vor noch einen vollen Terminkalender haben. Jetzt, gut, im Pokal pausieren sie jetzt. Das ist leider ein Nachteil für uns, weil sie dann unter der Woche nicht im Einsatz sind. Aber, ja, ich würde sagen, Hertha, machen wir einen Haken dran. Premiere hier war, haben wir ja schon gesagt, Dardai, auch Piontek und Hinteregger. Erstes Saisontor für den Frankfurter Innenverteidiger. Und was Silva da abreißt momentan, ist auch heftig. Also der trifft ja wirklich in jedem Spiel.
Ja.
Ist jetzt der erfolgreichste Eintracht Stürmer jemals in einer Saison zu diesem Zeitpunkt. Also er hat jetzt, glaube ich, 15 Saisontore, so viel hatte noch keiner vor ihm zum 19. Spieltag.
Ja, Luca Netz, noch einer bei der Hertha, der mir richtig gut gefällt, auf links hinten. Die Gerüchten sagen, die Bayern seien schon an ihm dran. Muss man gucken, ob das einer ist, den man behalten kann, solange er noch einem helfen kann. Aber finde ich richtig gut, dass auf den gesetzt wird und dass der auch das zurückzahlt mit guten Leistungen.
Als für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter zu versauen. Da gab es ja mal dieses berühmte Lied, oder? Da gab es doch mal dieses berühmte Lied. Sehr schön.
Sollte zurück in die Charts.
Also, Haken dran bei der Hertha. Dardai-Effekt hat sich noch nicht so unbedingt unter Beweis gestellt, aber ich gebe dir recht, ich freue mich auch, seine Pressekonferenzen wieder zu sehen, weil das einfach irgendwie mehr Spaß macht. Aber er muss eben auch liefern. Und das war das, was wir ja auch gesagt haben. Es ist halt ein Rückgriff in die Vergangenheit, der auch schief gehen kann. Ja, weil so einen richtigen Aufbruch ist es halt nicht. Und das merkt man auch schon ein bisschen an seiner Aufstellung jetzt mit so Personalien wie Klünter und Jahrstein. Er bringt halt auch wieder so ein bisschen den alten Dardai mit. So, kann man nicht vermeiden, aber ja. Wir geben ihm noch mal ein paar Wochen Zeit. Da sind wir ja nicht so.
Nee.
Hier von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja. So, 19. Spieltag, geht weiter. Gestern Abend noch das Topspiel von zwei Traditionsvereinen. Der eine aus Leipzig, der andere aus Leverkusen. Die sind beide auch
ja
Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga gewesen, auf jeden Fall. Und,
auf jeden Fall.
Ja, Leipzig gewinnt das Ganze mit 1-0. Bleibt an den Bayern, wenn man es so nennen möchte, dran, mit 7 Punkten Abstand. Naja, dranbleiben ist was anderes. Ja. Und verschafft sich so ein bisschen Luft nach unten. Ja.
Ja, ist die Frage, wo Leipzig hinguckt. Also sind 7 Punkte hinter den Bayern und 5 vor Frankfurt jetzt auf 3 und 6 vor Leverkusen. Leverkusen auf 4. Also die können nach oben, nach unten schauen, haben in beide Richtungen ein bisschen Polster. das ist ein komfortabler zweiter Platz. Und da ist die Frage, ich glaube, die gucken einfach, wie man so schön sagt, von Spiel zu Spiel, versuchen die Punkte einzufahren. Und wenn Bayern staucheln sollte, sollten die halt da sein. Aber ansonsten ist, glaube ich, der Druck in Leipzig, jetzt Meister zu werden, noch nicht so groß. Also eine ganz komfortable Sache. Für mich das Highlight des Spiels, ich habe da gegen Ende reingeschaltet, das Highlight war eigentlich die Jacke des Leipziger Cheftrainers Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Da ist ein S drin, ne? Nagelsmann.
Ist ein S drin.
Julian? Ist ein S. Julian Nagelsmann. Die war nämlich, das war das Weißeste, was ich jemals gesehen habe im Fernsehen seit der Oscarverleihung. Das war also wirklich weißer als weiß. Man war geblendet. Wenn man die Jacke sich angeguckt hat und dann hat man die Augen zugemacht, hat man die Umrisse der Jacke noch gesehen. Und das war wirklich Wahnsinn. Die hat mir gut gefallen. Also das Glanzlicht dieses Spiels. War sonst 1-0.
Ja, das macht er ja immer wieder, dass er irgendwie stylisch da versucht, an der Seitenlinie noch aufzufallen. ja, ich mag ihn nicht so gerne. Aber gut, ist ja auch mal eine Typenfrage.
Ja, ansonsten Leipzig-Leverkusen ist natürlich ein Topspiel, rein tabellarisch. War auch ein gutes Spiel. Lattenknaller noch kurz vor Schluss. Ja, für Leverkusen natürlich zu wenig, um ganz oben dran zu bleiben, aber naja, ist ja trotzdem spannend. Da ist ja so eine Vierer-Fünfer-Gruppe mit 32, 33 Punkten. Also die internationalen Plätze werden auf jeden Fall hart umkämpft. Also selbst wenn die Meisterschaft sich früh entscheiden sollte, wird es noch spannend nach hinten raus, oben.
Ja, ich glaube auch von Platz 3 bis Platz 6 oder so sind auf jeden Fall mal, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte Abstand, ne? Also es ist schon sehr eng beisammen und gut, vorne ziehen die Bayern mittlerweile jetzt ja auch, war ja auch nicht so die ganze Saison über, aber jetzt haben sie sich ein kleines Polster verschaffen. Ihre Kreise 4-1 gestern gegen Hoffenheim haben damit auch die Hinspielklatsche, wenn man es so nennen möchte, war ja auch 1-4 in dem Fall, glaube ich, ne? Haben sie jetzt genau wieder sozusagen umgekehrt und da jetzt mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie auch wieder ganz gut drauf sind. Also ich glaube, gerade auch dieses Pokal aus gegen Kiel hat ihnen nochmal wirklich auch so eine letzte Warnung mitgegeben und auch gezeigt, dass es an einigen Stellen hapert. Ich meine, das Gegentor war wieder jetzt auch dem geschuldet, dass die Abwehr sehr hoch steht, aber sie haben es jetzt geschafft gegen Hoffenheim, die jetzt auch nicht unbedingt die Qualität mitbringen von anderen Vereinen, aber trotzdem ja auch spielen können und Tore schießen können. Dann nochmal auszuwetzen, diese Scharte. Und Lewandowski, muss man gar nicht erwähnen, hat schon wieder getroffen. Also der arbeitet wirklich an dem Torrekord von Gerd Müller. Und hier tatsächlich die Premiere. Jerome Boateng hat mal wieder getroffen. Erstes Saisontor und auch erstes Tor seit, ich glaube, mittlerweile fast 2 Jahren oder so. Also der trifft selten und jetzt hat er mal wieder getroffen. Und
ein Spieltag der Premier an.
Absolut.
In dem Spiel Jerome Boateng. Ja. Ansonsten ein relativ ausgeglichenes Torschussverhältnis zwischen den beiden und trotzdem halt 4-1 am Ende. Also die Bayern wieder das effizientere Team, die etwas besseren Chancen hatten und die dann auch genutzt haben. Das ist, macht dann halt auch einen Sieger aus in so einem Duell.
Ja, und im Stadion war übrigens Jogi Löw auch anwesend, der Thomas Müller dann auch wieder begutachten konnte, der ja auch wieder getroffen hat. Und sich vielleicht dann auch wieder gedacht hat, naja, hätte ich
wahrscheinlich gepusht.
Hätte ihn vielleicht nicht streiten
sollen. Ja, Jogi da so gespottet auf der Tribüne und dann hat er gedacht, jetzt haue ich hier nochmal einen rein.
Wahrscheinlich. Auch wieder so ein krummes Müller-Tor, wie immer. Naja, wie gesagt, Bayern 4-1 sind da vorne auch eigentlich so gut wie weg. Da muss schon einiges noch passieren, aber die Saison ist ja auch noch lang. Irgendwann kommt auch wieder die Champions League.
Das stimmt.
Dann kommt noch die WM-Quali. Das betrifft natürlich auch solche Teams wie die Bayern dann nochmal.
Ja, das ist natürlich Pech für die Hertha, dass die Bayern jetzt die Pokalbelastung weg sind für nächste Woche.
Ja, naja, total. Ist vor allen Dingen auch Pech, dass wir jetzt in dieser Phase, wo es eben noch nicht diese Doppelbelastung gibt, all diese großen Teams haben, ne? Also wir haben ja dann, du hast es ja schon gerade eben nochmal genannt, das Programm, was jetzt auf uns zukommt. Da sind einige Clubs dabei, die normalerweise Champions League spielen müssten und das ist, oder spielen würden in einem anderen Zeitfenster.
Ja.
Und die haben wir jetzt alle in einem relativ ausgeruhten Zustand. So, das ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil. Aber egal, das sind alles Ausreden, die man sich suchen kann, dann musst du trotzdem jetzt liefern.
Genau.
Mit Champions League ist es in Köpenick noch nicht so weit her, aber wer weiß, das kann ja auch noch sich ändern. Ja. Union Berlin weiterhin solide dabei. Jetzt nach zwei Niederlagen mal wieder den kleinen Negativtrend gestoppt. 1-1 gegen Gladbach gespielt, die einige Spieler geschont haben. Und ja, Gladbach bleibt in der Spur.
Ja, Gladbach mit einem starken Hofmann, der wiedergekommen ist nach der Verletzung. Und jetzt mit dem 8. Assist schon, also der hat richtig aufgedreht, seit er wieder da ist, ist auch aus dem Lazarett wieder voll auf den Platz zurück, ohne große Eingewöhnung, der Motor der Gladbacher. Ansonsten hatten Gladbach vor der Partie, hatten sie 13 der 15 möglichen Punkte im Jahr 2021 eingefahren und unter anderem Siege gegen die Bayern und gegen Dortmund zuvor. Und in Köpenick ist es aber schwierig. Ich meine, Leverkusen hat alle 3 Punkte da gelassen. Gladbach lässt jetzt 1 Punkt da. Die Bayern auch 1 Punkt da gelassen. Also für die ganz Großen ist die Reise nach Ost-Berlin immer noch ein schwieriges Pflaster. Und das musste jetzt auch Gladbach erfahren. Lagen hinten, haben dann durch Plea ausgeglichen. Das Gegentor nach einem Standard, unangenehm, so aus dem Halbfeld, der Freistoß vorne reingesegelt und dann fehlte die Zuordnung und dann gab es das Gegentor. Es gab auch da eine Premiere, nämlich der Unioner Torwart Lute musste verletzt runter nach einem Zusammenbruch. Das nicht zum Glück, nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Verteidiger musste er runter und für ihn kam ein Bundesliga-Wiederkehrer in seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Union Berlin, nämlich Loris Karius.
Ja, und er hatte offenbar nicht so wirklich damit gerechnet, weil als Lute dann da verletzt behandelt wurde, hat die Kamera kurz einen Schwenk gemacht auf die Tribüne, wo ja die Ersatzspieler teilweise sitzen. Und da hat sich der Loris erstmal so ganz langsam dann bereit gemacht und hatte noch nicht mal Schuhe an und musste dann erstmal in seine Schüchen schlüpfen und ist dann so langsam auf den Platz zurückgekommen, auf den Platz gelaufen und hatte gar nicht mehr so viel zu tun, hat noch eine Chance am Ende abgefischt und ja, ist back in the game. Also das war die Premiere in dem Spiel, übrigens andere Premiere, sogar 2 Premieren auch, Knoche mit seinem ersten Saisontor. Also es ist wirklich der Spieltag der Premieren auf jeden Fall. Und zu Gladbach wollte ich noch eine Sache ergänzen. Ach so, Hofmann, den hypst du ja ein bisschen, ne? Hängt das damit vielleicht zusammen, dass du den bei Comunio auch hast, Henning? Ich weiß nicht. Also ist mir schon wieder aufgefallen, auch dass das jetzt zum wiederholten Male immer wieder hier so gedroppt wird. Also da musst du ein bisschen mehr trennen, glaube ich, ne? Das ist jetzt nicht nur, weil es dein Spieler ist bei Comunio, dass da alles abreißt. Also da würde ich, ein bisschen, auch Lukubakio hast du den nicht eigentlich auch und hattest da jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass der irgendwie jetzt auch wieder stark zurückkommen ist? Ich weiß nicht, ich erkenne da irgendwie so einen roten Faden, würde ich sagen.
Ich weiß nur noch, dass du erwähnt hast, dass man nicht erwähnen muss, dass Lewandowski natürlich in jedem Spiel trifft und der natürlich auch für dich und dein Community-Team in jedem Spiel trifft. Ist natürlich, also du hast jetzt nicht noch andere Spieler erwähnt, weil es natürlich der einzige Highlight-Spieler in deinem Team ist. Weil der Preis natürlich auch so viel kostet wie Hofmann und Lukubakio zusammen.
Na, ist mir nur aufgefallen. Lewandowski ist ein rein redaktioneller Hinweis gewesen, weil er auch den Torrekord jagt. Übrigens bei den Bayern, das haben wir unterschlagen, ist ja auch relativ krass. Goretzka positiv getestet und irgendein anderer Spieler noch auf Corona. Deswegen auch nicht mit dabei. Also ich habe noch ein lustiges Foto von ihm gesehen unter der Woche, irgendwie bei Instagram oder so, von Leon Goretzka, wo er irgendwie auf seiner Dachterrasse in München im Schnee tobt und dann, zack, positiv getestet, nicht dabei. Das ist auch bedenklich. Kann natürlich sein, dass es wie bei irgendeinem anderen Spieler, bei den Bayern war es ja auch schon mal so, dass es falsch positiv war und dann ein paar Tests
danach. Gnabry war
ja,
das.
Genau, bei Gnabry. Ein paar Tests danach dann eben dann doch wieder negativ waren, aber gut, habe ich jetzt bisher noch nichts von gehört.
Ja, Union Berlin, noch eine Randnotiz, seit 9 Heimspielen ohne Niederlage. Und das war erst das 10. Heimspiel, das heißt, die einzige Niederlage gab es am allerersten Spieltag zu Hause gegen Augsburg 1-3. Danach wurde die Festung Köpenick zur uneinnehmbaren Burg. Der Knappen, ne? Nein, der Eisernen mit dem Ritter.
Ja. Ja, das ist schon interessant auf jeden Fall. Also sie sind weiterhin wirklich auf einem guten, konstanten Level. Das, auch mein Gladbach ist halt auch keine Laufkundschaft. So. Da musst du halt erstmal auch den Punkt holen, ne? Auch wenn sie geschont haben. Ja, gut. Laufkundschaft.
Auf jeden Fall.
War Borussia Dortmund vielleicht auch noch nicht so häufig in dieser Saison, aber der Abwärtstrend war ja dann noch da und gestern dann haben sie mal wieder gewonnen gegen Augsburg und sind jetzt nach 3 sieglosen Spielen wieder zurück in der Erfolgsspur, wenn man es so nennen möchte. Auch da eine Premiere, Delaney, erstes Saisontor und wichtig, weil sie natürlich so auch oben dran bleiben, ne?
Ja, gerade nachdem sie wieder zurückgelegen haben, dann das Spiel noch zu drehen, vor der Pause in den Ausgleich und nach der Pause dann das 2-1 und das 3-1 noch. Das ist wirklich wichtig, weil gerade diese 5 Teams, die da auf Rang 3 bis 7, 8, da mit 32 und 33 Punkten, genau, von zwischen Rang 3 und Rang 7, sind 5 Teams, die jeweils 32, 33 Punkte haben. Und da ist natürlich ein mitzusiegen und mitzuschwimmen in dieser Gruppe enorm wichtig, damit man nicht den Anschluss verliert. Weil so ist es immer, kann man jeden Fehler der anderen nutzen, aber wenn man selbst einen Fehler macht, wird er auch ausgenutzt. Und deswegen ein ganz wichtiger Sieg für die Dortmunder.
Und das, obwohl sie auch wieder einen Elfmeter verschossen haben. Ne? Erling Haaland knallt das Ding an die Latte. Letztes Spiel hat Reus ihn verschossen oder vorletztes Spiel. Also Dortmund... Und Elfmeter ist nicht so, diese Saison. Frage mich, wer dann als nächstes schießen wird, weil das wären ja so die beiden Schützen, die man auf dem Zettel hätte.
Ja.
Gut, vielleicht ein Sancho. Vielleicht ein Rainer. Das wären wahrscheinlich so die. Oder ein Delaney, wer weiß. Vielleicht. Oder Mats Hummels. Kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall, Elfmeter können sie gerade nicht so gut in Dortmund. Aber trotzdem, 3-1, wichtiges Spiel, wichtiger Sieg. Und mal sehen, ob das jetzt wieder so ein Signal war, auch dass es dann auch mal ein bisschen nachhaltiger wieder zurückgeht in die Erfolgsspur.
Zur Not muss man den Torwart mal holen vielleicht, wenn es nicht läuft mit Elfmetern, wenn die Feldspieler und Stürmer, die daneben bolzen, dann einfach mal den Torwart holen. So ein Hans-Jörg Butt früher für den HSV, der den ganzen Elfmeter geschossen hat. Das ist doch echt eine Ikone. Da kann der Bürki doch einfach mal nach vorne traben, das Ding schießen. Damit rechnet auch keiner. Der Torwart hat wahrscheinlich die Elfmeterschussbilder von allen Spielern auf dem Kasten, außer von Roman Bürki. Heißt er Roman Bürki?
Er heißt Roman Bürki, aber war gestern auch nicht gespielt, war verletzt. Da war Marvin Hitz dann im Tor und da wird ja auch ein bisschen spekuliert, dann, dass vielleicht ein Bürki, weil er ja auch ein paar Patzer sich geleistet hat, auch rausrotiert. Ja,
dann soll man.
Aber man könnte ihn ja mal einwechseln dann für die Elfmeter.
Genau, der Expertenwechsel wie im Handball, wenn dann die Offensivspieler kommen. Oder im Football. Der Kicker.
Könnte man eigentlich rein theoretisch, also angenommen, du hast noch einen Torwart normal hinten drin, es gibt keine rote Karte, sondern du wechselst dann aber einfach nochmal einen zweiten Torwart ein und der spielt dann quasi mit Handschuhen auf dem Rasen als Feldspieler. Würde das gehen rein theoretisch oder ist das verboten?
Also ich meine, mit Handschuhen spielen ist ja nicht verboten, weil andere haben ja im Winter auch Handschuhe an. Das ist eine sehr gute Frage. Du kannst ja einen Torwart für einen Feldspieler einwechseln, wenn der Torwart rot kriegt. Dementsprechend, why not? Steht da halt, also das Problem ist halt, dass der den Reflex hat, immer mit der Hand hinzugehen. Und ich weiß nicht, ob du das rauskriegst aus dem Torwart.
Ja. Wird, glaube ich, schwierig. Aber er kann ja auch einfach wirklich, ich erinnere mich immer noch an die legendäre Szene, auch bei, wo wir gerade bei Dortmund sind, wo Jan Koller ins Tor zurück musste, rein musste, weil es keinen Wechsel mehr gab und es gab eine rote Karte und dann stand er im Tor und ich glaube, es gab sogar auch einen Elfmeter dann direkt und den hat er dann aber nicht gehalten, aber er hat auf jeden Fall danach noch ein, zwei Paraden gehabt. Das sah sehr lustig aus. Also Jan Koller, legendäre Szene der
gegen die
2000er.
Gegen die Bayern, glaube ich sogar.
War das gegen die Bayern? Kann sogar sein.
Ich glaube, das war gegen die Bayern und der hat, also das Kurioseste dabei waren die Abwürfe, weil der das halt überhaupt nicht drin hatte, abzuwerfen und der hat immer, also der hat, glaube ich, auch einmal so richtig den Bayern den Ball so in den Fuß geworfen und der kam dann sofort wieder zurückgekontert. Aber der hat, ich glaube wirklich, es gab einen Elfmeter, den er reingelassen hat, aber ansonsten kein Gegentor mehr zugelassen aus dem Spiel. Hat er nicht schlecht gemacht. Er ist natürlich auch, 2,04 Meter groß oder so. Also bringt die Maße für einen Torwart mit, aber trotzdem ist es doch eine Umstellung, mal eine andere Position, wo du nicht einen Einwurf machst, sondern irgendwie diesen Abwurf, und das sah nicht so einstudiert aus.
Ja. Stimmt, ey. Was macht er eigentlich? Naja.
Ja, die großen Dortmunder Zeiten damals.
Ja, gut. Zwei Spiele haben wir hier noch auf dem Zettel. Bremen-Schalke 1-1. Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui, so könnte man die Bremer Leistung gestern zusammenfassen. Und Schalke punktet jetzt sich auch nicht unbedingt da unten raus. Klaas-Jan Huntelaar gestern wieder mal gespielt, oder was heißt wieder mal, er hat zum ersten Mal gespielt seit 1000 Jahren wieder in der Bundesliga für Schalke. Das könnte man auch hier wieder als Premiere nehmen. Mascarell, erstes Tor seit 3000 Jahren für Schalke. Aber Bremen, ja, er ist jetzt auch nicht unbedingt aktuell wieder so drauf, dass man sagen könnte, die kommen da konstant unten raus. Ich meine, gegen Hertha, gut, haben sie gewonnen, ja. Aber dann gegen Schalke nur 1-1 ist ein bisschen enttäuschend aus Sicht von Werder, glaube ich. Aber es ist halt eine zähe Saison auch nach wie vor für die Bremer. Also das wird jetzt auch nicht, wird sich auch nicht großartig ändern, glaube ich.
Ja.
Und ja, weiß nicht, was man da noch mehr zu dem Spiel sagen kann. Also.
Ja, Schalke bleibt 18. Ich meine, es war ja die ganze Zeit. Gut, Schalke war schon auch Letzter. Also das war ja immer das Problem, dass Schalke seit 1000 Spielen nicht gewonnen hatte, diesen Rekord von Tasmania gejagt hat. Jetzt haben sie ja mal wieder gewonnen zwischendurch. Der Rekord ist vom Tisch, aber ich habe das Gefühl, jetzt schwinden so langsam die Aussichten, da nochmal ranzukommen. Es sind jetzt 7 Punkte auf Platz 16 und Platz 16 spielt heute noch. Das heißt, das kann noch mehr werden. Es sind, ja genau, 7 Punkte auf Platz 16. Das und Mainz, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat am Freitagabend bereits verloren gegen Stuttgart, und das hätte man auch nutzen können aus Schalker Sicht, um da ranzurobben. Ich meine, gut, man hat einen Punkt geholt, man ist ein Stück rangekommen, aber 3 Punkte ist halt ein größeres Stück. Und es sind immer noch jetzt 2 Punkte auf Mainz. Das hätte eine Punktgleichheit sein können mit meinem Sieg in Bremen. Ach, die Saison ist noch lang, aber für jemanden, der mit 8 Punkten auf Platz 18 unten drin steht, kann so eine Saison gar nicht lang genug sein, um das wieder aufzuholen. Deswegen, Schalke muss gucken.
Ja, Schalke muss gucken, wo es bleibt. Ansonsten, ja, nächstes Spiel, Freitagabend, Stuttgart-Mainz, war auch eine Premiere, denn Stuttgart erstes Heimspiel gewonnen, überhaupt in dieser Saison, auch irgendwie krass, weil sie ja sonst echt eine starke Saison gespielt haben, aber zu Hause lief es irgendwie nie so wirklich rund, und jetzt haben sie jetzt mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie es doch auch können. 2-0 gegen Mainz, wie gesagt, gewonnen, und mit einem super Solo von Silas Wamangituka von der einen Hälfte, von der eigenen Hälfte ins Tor reingesprintet sozusagen, 70 Meter Solo, und ja, gut, also es war ein relativ aggressives Spiel auch. Auch Bo Svensson, gelbe Karte bekommen, der Trainer von Mainz. Und jetzt, wird es auch für Mainz natürlich nach dem Überraschungssieg gegen Dortmund dann auch wieder gleich so eine ernüchternde Niederlage. Ist schwierig, dann auch wieder so ein, du musst ja auch irgendwann, wenn du unten rauskommen willst, das wird ja bei Hertha auch so sein, bei Schalke ja auch so, du musst halt eine Serie starten, weil du kannst irgendwie nicht immer nur so ein Stückwerk machen, das zermürbt dich. Also dich bringen eigentlich nur kleine Serien raus, also mal 3 Siege hintereinander oder sowas, das hilft dir halt weiter. Und solange das nicht kommt, ist schwierig. Und das ist halt auch bei Mainz so, ne? Ja.
Ich sag gerade im Tabellenkeller gewinnen ja die wenigsten 3-4 Mal in Folge. Und wenn du das dann schaffst, ist die Chance groß, dass die anderen zwischendurch auch einmal gepatzt haben. Das heißt, da kann man auch wirklich aufholen. Und aber wie du sagst, es muss eine Serie hin, es muss auch dann eine gewisse Konstanz hin über ein paar Wochen, und das ist weder bei Mainz noch bei Schalke gerade der Fall, und profitieren kann davon nur die Hertha, wenn unten drunter quasi das Aufbäumen nicht oder zu spät kommt.
Ja, meine Damen und Herren, mit diesen kleinen Anekdoten aus dem Tabellenkeller, aus dem Abstiegskampf, gehen wir vielleicht eine kurze Pause, melden uns gleich nochmal zurück hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, dann reden wir über eine Premiere am Mikrofon, die ein bisschen überraschend kommt, aber für Schlagzeilen gesorgt hat in dieser Woche. Und es gibt eine kleine tierische Anekdote von mir, die es auch in sich hat. Also bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran. Hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir sind gleich zurück an diesem Sonntag.
Da freue ich mich drauf.
Bis gleich.
Bis gleich.
Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln.
Jubeln!
Das ist einer meiner absoluten Lieblingstöne. Franck Ribéry ist das, mit der Meisterschale beim FC Bayern München damals. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußballpodcast, am Sonntag, dem 31. Januar. Ich begrüße in Karlshorst Leon Ginzel. Und mit der Frage, ist die Meisterschaft für Bayern schon durch? Man weiß es nicht. Wir haben jetzt mal den Ribéry Bayern Meisterjubeltrainer hier genommen, weil 7 Punkte sind ja schon mal 7 Punkte. Und bisher wurden noch nicht so viele Ausrutscher der Bayern genutzt.
Eine Zeit, als auch noch der Kommentator oder der Reporter noch wirklich auf dem Platz die O-Töne einsammeln konnte. Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr weit weg alles. Das ist ja, läuft ja auch gerade alles ein bisschen anders. Da sieht man eher von Frischhaltefolien und kleinen Plastiktüten überstülpte Mikrofone mit einem langen Arm immer in der Mixzone stehen und dann werden die O-Töne möglichst schnell hineingeblasen und dann geht's weiter. Aber damals, da ging es noch hoch her, da gab es auch noch die Weißbierduschen auf dem Platz. Alles nicht mehr möglich aktuell, ja. In diesen Zeiten 2021. Einen Monat haben wir schon geschafft, Henning, du hast es vorhin schon gesagt. Und ob die Bayern durch sind, naja, ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja, aber es gibt ja noch die direkten Aufeinandertreffen mit solchen Teams wie Leipzig, mit Frankfurt wird natürlich auch nochmal spannend jetzt. Können die sich da oben so weiter so halten? Haben ja auch nicht diese Dreifachbelastung. Das kann natürlich auch noch ein entscheidender Vorteil sein. Also die Bayern werden jetzt mit Sicherheit nicht alles gewinnen bis zum Schluss. Das ist, glaube ich, so das, was man sagen kann. Die Frage ist halt, ob die anderen es dann ausnutzen. So. Ja. Das werden wir dann sehen. Ansonsten habe ich jetzt gerade nochmal die Pause genutzt und nochmal kurz Sami Khedira mir angeschaut. Er hat aktuell einen Marktwert von sagenhaften 2 Millionen Euro. Soll wohl ablösefrei kommen bis zum Ende der Saison. Andere Quellen sprechen davon, dass er bis 2022 einen Kontrakt bekommt. Ist noch ein bisschen unklar. Und ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall scheint es schon so gut wie sicher zu sein, dass er kommt. Und dass er dann vielleicht sogar gegen die Bayern schon seine Premiere feiert. Das werden wir alles sehen. Ansonsten gab es unter der Woche ja auch noch eine andere Meldung, die für Aufsehen gesorgt hat. Im fußballmedialen Bereich, wo wir eben schon bei den Arbeitsumständen gerade aktuell sind. Denn es gibt die Ankündigung vom ARD-Hörfunk, dass zum ersten Mal ever, jemals, eine Frau ein EM- und auch ein WM-Finale kommentieren wird, im Radio zumindest. Und das wird Julia Metzner zumindest bei der EM sein. Ob die jetzt in diesem Jahr stattfindet, weiß man natürlich noch nicht. Aber sie wird ja irgendwann stattfinden. Und wir haben ja letzte Woche darüber geredet, Henning, dass Sabine Töpperwien Karriere beendet, aus gesundheitlichen Gründen, Ende des Monats aufhört. Und sie hat ja zu ihrem Abschied noch gesagt, ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, dass eine Frau ein EM- oder WM-Finale kommentieren wird. Und naja, sie hat es jetzt auch dadurch ein bisschen befeuert, weil es gab dann offenbar die Bestrebung bei der ARD, dann was zu machen. Es war so ein, finde ich auch ein bisschen bizarr, dass das dann nochmal so ein Weckruf ist. Und ich finde es auch irgendwie merkwürdig. Sie haben dann so auch das so bekannt gegeben und sich so ein bisschen dafür gefeiert, auch jetzt noch so eine Frau da jetzt das kommentieren zu lassen. Und so, wir sind jetzt auch wirklich, auch gehen jetzt einen Schritt nach vorne, Gleichberechtigung und so, bla bla. Ist halt alles so ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt so PR-technisch ausgeschlachtet wird. Das finde ich ein bisschen, hat ein Geschmäckle.
Das stimmt. Man merkt einfach, dass es noch nicht normal ist. Aber die Frage ist, das ist ja auch in Ordnung vielleicht, dass man es merkt. Ich glaube, wenn man zu früh als Gesellschaft sagt, gerade als vielleicht aufgeklärter Teil der Gesellschaft, ja wieso, das ist doch ganz normal, dass eine Frau das macht, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist, dass eine Frau im Bundestag sitzt. Oder im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Ich glaube, wenn man da zu früh in die Normalität reingeht, ignoriert man, dass es eben in weiten Teilen der Gesellschaft nicht normal ist, sondern selbstverständlich. Und ich glaube, das ist dieselbe Debatte, die man mit der Frauenquote in DAX-Vorständen oder Unternehmen hat. Es möchte natürlich niemand das nur machen, weil man eine Frau ist, obwohl man nicht die Befähigung dazu quasi nachgewiesen hat. Und so ist es ja auch nicht bei Sabine Töpperwien oder Julia Metzner. es ist halt trotzdem wichtig, dass quasi in Zeiten, wo es noch nicht normal ist, noch nicht angekommen bei allen, glaube ich, diese Aufgabe, Frauen zu übertragen, ist dann vielleicht auch nochmal zu betonen, damit es auf dem Weg zur Normalität weitere Schritte genommen werden können. Und es ist wichtig, dass einfach Frauen, die quasi fachlich dazu in der Lage sind, auch die Chance bekommen, das unter Beweis zu stellen. Natürlich wird es trotzdem Gegenwind geben, es wird Stimmen geben, die das einfach nicht akzeptieren wollen und da hetzen werden, und das ja, muss man irgendwie ertragen und dagegen anarbeiten. Aber es ist trotzdem halt auch schwierig, sich damit dann so zu brüsten, zu sagen, das so nach außen zu kehren, so zu betonen. Es fühlt sich komisch an, aber das fühlt sich, glaube ich, so an, weil wir in einer Zeit leben, die da noch nicht da ist, wo sie gern wäre.
Ja, also ich glaube, ich finde es auch eher so ein bisschen merkwürdig, dass sie dann so eine Art Überbietungswettbewerb dann gegangen sind, so von wegen so, jetzt gehen wir wirklich und jetzt machen wir das eine Frauen-EM-Finale oder auch WM-Finale, und jetzt gehen wir so richtig so einen mutigen Schritt nach vorne, und ja, gut, wird man sehen, wie das Ganze jetzt irgendwie weiter dann auch begleitet wird. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass Julia Metzner eine sehr, sehr gute Kommentatorin ist, also die ich auch in der ARD-Schlusskonferenz immer sehr gerne höre, und das auch cool ist, dass neben Sabine Töpperwien einfach auch mal eine zweite Frau da so prominent ist und auch präsent ist. Und wenn man so die Sportschau verfolgt, da dominieren einfach noch zu 90% die Männer in Kommentatorenpositionen zumindest. Und da gibt es ein, zwei, die das dann, die auch, wo auch eine Frau dann das Spiel kommentiert, aber halt sehr vereinzelt. Und ja, vielleicht kann es jetzt ja auch wieder so einen Push geben, dass auch noch mehr Frauen sich generell trauen, auch diese Position überhaupt anzustreben oder jetzt da reinzugehen. Ne? Das kann man ja nur hoffen.
Auch die Vorbildfunktion quasi ausüben können. Dass, ja.
Genau.
Junge Mädchen zu Hause auch hören, dass Frauen das ein Berufsbild ist, das Frauen offen steht und deswegen das auch als eigenen Traum anders verfolgen können, als es vielleicht vor 30 Jahren noch der Fall war. Oder auch vor 3.
Ja. Ist irgendwie auch so, das finde ich irgendwie so krass, dass man das immer noch so dazu sagen muss, ne? Irgendwie finde ich das bedenklich. Ich meine, ja, naja, ist, glaube ich, eine Debatte für sich so, aber ja, hatte mich jetzt unter der Woche auf jeden Fall irritiert. Naja, ja, wir blicken mal voraus. Also es stehen ja heute noch 2 Spiele an. Die für Hertha aus Hertha-Sicht auch nochmal interessant sind. Und zwar das Kellerduell Köln gegen Bielefeld. Einer von beiden wird auf jeden Fall da, also beide werden auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen, so kann man es ja sagen. Naja, nicht ganz. Einer wird vielleicht auch 0 mitnehmen, aber einer wird auf jeden Fall vorbeiziehen.
Stimmt. Es schwierig. Ausgeschlossen ist, dass keiner von beiden einen Punkt macht.
Genau.
Also einer es wird keine Nullnummer für beide werden.
Einer von beiden wird mindestens einen Punkt mitnehmen.
Und das wiederum sind schlechte News für die Hertha, denn die Hertha befindet sich aktuell auf Platz 14 vor diesen beiden Kandidaten auf Platz 15 und 16. Und es ist so, dass die Hertha aktuell 17 Punkte hat, bleibt bei 17 Punkten durch die Niederlage. Bielefeld punktgleich auch mit 17 Punkten auf 15 und Köln mit 15 Punkten auf 16. Sehr viele Zahlen jetzt am Stück. Also es ist egal, wer Punkte macht. Wenn die unentschieden spielen, dann rutscht Bielefeld an der Hertha vorbei. Wenn Bielefeld gewinnt, rutschen sie eh vorbei an der Hertha. Und wenn Köln gewinnt, dann rutschen die an der Hertha vorbei. Also Hertha wird nach diesem Spiel auf Platz 15 stehen.
Ist das, kann man, glaube ich, so sagen. Ist das Wort vorbeirutschen, dass das Verb vorbeirutschen in dem Fall das Richtige? Würde ich sagen, sie ziehen vorbei und Hertha rutscht ab. Aber es ist, ja, also es ist auf jeden Fall eine Rutschpartie. Draußen ist es ja auch glatt. Es hat geschneit, meine Damen und Herren. Vielleicht hat das sich ein bisschen eingeschlichen, Henning Schneiders Beschreibung hier der Situation. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass die Hertha diesen Spieltag sich tabellarisch jetzt nicht unbedingt verbessern wird. Und die Frage ist, ob ein abgehalfteter Weltmeister aus Italien, also aus Turin, dann da was gegen machen kann. Aber gut, wir werden das weiter beobachten. Und schauen erstmal, wie das da heute ausgeht. Köln, Bielefeld, Köln zu Hause ja seit der Corona-Pause auch in bestechender Form. Klammer auf, das war Ironie, Klammer zu. ja, das zweite Duell des Sonntags, der ja immer so ein bisschen so ein ich fand es früher immer ganz schlimm, so Sonntagsspiele zu haben als Fan, weil die waren immer so umrahmt von so einer sonntäglichen Langeweile und sonntäglichen Eintönigkeit. Und meistens waren diese Spiele dann auch langweilig und eintönig. Und selten, kann ich mich erinnern, habe ich mich da am Radio oder sonst wo gesehen und mich gefreut, dass Hertha irgendwie 5-0 gewonnen hat oder so. dementsprechend habe ich immer so eine gewisse Abneigung gegenüber Sonntagsspielen. Wolfsburg-Freiburg ist auf jeden Fall das letzte Spiel des Spieltags. Und ja, das ist ja zumindest tabellarisch schon mal in einer Region, die ein bisschen mehr Attraktivität verspricht.
Das stimmt. Das ist ein bisschen das Duell, wer von beiden schafft es, oben besser dran zu bleiben. Wolfsburg ist ja in dieser Gruppe oben mit drin. Freiburg etwas weiter in Richtung Mittelfeld. Die könnten mit einem Sieg da wieder etwas ranrücken. Ist auf jeden Fall das. Es sind beide spannende Duelle, weil sie beide in derselben Tabellenregion stattfinden. Unten geht es, also bei Köln-Bielefeld geht es um den Tabellenkeller. Wolfsburg-Freiburg geht es eher darum, wer oben dran bleibt. Ist ja auch das Burgderby, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann ist mir eingefallen, dass es noch Augsburg gibt. Also es sind nicht die beiden einzigen Burgen. Aber es gibt nur drei Burgen in der Bundesliga, die alle drei mehr oder weniger Festungen sind. Ich bin gespannt. Ich glaube, Köln wird gewinnen und Freiburg. Sage ich jetzt mal so.
Gut, ich hätte es genau andersrum getippt. Aber das ist das Gute.
Deswegen sind wir so ein gutes Team.
Die kontroverse Doppelspitze, meine Damen und Herren. Weil wir ganz genau auch mal eine Meinung haben, die aneinander stößt. Auch mal einen gewissen Reibungseffekt erzeugt. Ich würde wirklich sagen, Köln verliert das wieder. Weil Köln spielt seit 1000 Jahren ohne Stürmer vorne. Die haben also Modest, ja, okay. Aber der wird ja nicht mal aufgestellt, weil er auch nicht wirklich in Form ist. Anderson, Riesentransfer vor der Saison ja auch von Union weggelotst. Da echt gut getroffen. Jetzt dauerhaft verletzt bei Köln. Bielefeld jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie vorne die Buden reinmachen. Aber vom Gefühl her sind das solche Spiele, wo Bielefeld dann wieder gewinnt. Naja, mal abwarten. Wir müssen aber auch erstmal diese Niederlage, diese Klatsche gegen Frankfurt wieder aus den Köpfen kriegen. Von letzter Woche. Und Wolfsburg gegen Freiburg. Klar, Freiburg immer für eine Überraschung gut, aber Wolfsburg ist einfach viel zu konstant aktuell und hat auch mit Weghorst jemanden. Ich meine, die haben Leverkusen geschlagen, die sind auch super gut drauf. Wird, glaube ich, ein 2-1 für Wolfsburg. Aber gut, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen.
Ich tippe halt mal auf die Underdogs.
Sehr gut, nachdem das mit Kiel nicht so geklappt hat bei dir, ne? Bayern gegen Kiel.
Ja. Es gab ja schon die große Underdog-Überraschung, auf die man tippen konnte. Jetzt gewinnen erstmal wieder die Favoriten wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Ja, zum Thema Underdog kommen wir gleich noch. Pokal, Achtelfinale steht ja an, unter der Woche auch wieder eine englische Woche. Ich hatte ja noch eine Kochgeschichte versprochen. Eine tierische kleines Anekdötchen aus der Küche hier, aus der Casa de Ginzel. es war ganz witzig. Ich habe tatsächlich mal wieder Grünkohl, sind die Grünkohlwochen auch bei mir ausgerufen worden, die offiziellen Karlshorster Grünkohlwochen, weil es einfach gerade auch Saison ja noch so ist. Zumindest gibt es das noch regional auch aus Deutschland und so. Und habe mir dann wieder einen Schwung geholt vom Supermarkt meines Vertrauens und packe das Ganze dann aus und wasche den so, wie man es halt machen sollte. Und war dann irritiert, weil mich dann plötzlich zwei Augen angeguckt haben und gesagt haben, hi, ich bin's, die kleine Raupe Nimmersatt. Und dann saß da plötzlich wirklich im Grünkohl so eine richtig fette grüne Raupe, wie man sie aus dem Bilderbuch kennt. Also sie war bestimmt 4-5 Zentimeter war die schon groß, würde ich jetzt mal schätzen.
Holla.
Ja, also sie war echt riesig, ein richtiger Hoshi. Und dann, habe ich kurz mit der auch gequatscht, wie es der so geht, wie sie auch mit Corona umgeht und so und wie sie das alles so handelt. Und dann ihr kurz mal versucht, möglichst schon klarzumachen, dass sie jetzt leider Gottes in diesem Kochprozess keine Rolle spielen darf und keine Rolle spielen wird. Sie gewissermaßen also auf der Bank Platz nehmen muss, auf der Ersatzbank. und dann, musste ich sie da aus dem Grünkohl befreien und hat sie sich widerwillig auch das Spiel mitmachen lassen und dann habe ich sie auf dem Balkon ausgesetzt im Blumenbeet.
Aber da sieht man, das ist ein echtes Naturprodukt.
Ja, wirklich.
Da kann sowas mal vorkommen. Ja.
Naja, vor allen Dingen, wenn du den Bio-Grünkohl kaufst. Ich glaube, der Industrie-Grünkohl, da sind ja nicht so viele Raupen dran. Es gibt ja auch echt heftig riesige Felder, wo einfach krass so dieser industrielle Grünkohl halt wächst, der ja auch dann in Konserven und so weiter verstaut wird für das gesamte Jahr in Gläsern. Aber das ist halt Bio-Grünkohl gewesen und da merkst du halt wirklich, dass der kommt halt vom Acker, wo halt nicht so viel gespritzt wird oder gar nicht gespritzt wird.
Ja. Gibt es bei Grünkohl eigentlich auch so Regionen? Also bei Spargel ist das ja so eine große Sache. Bei Grünkohl habe ich eher das Gefühl, es gibt quasi Zubereitungsregionen. Das heißt, ein Bremer Grünkohl ist sehr anders zubereitet als ein Hamburger und ein, weiß nicht, ein Lüneburger Heidegrünkohl ist in der Zubereitung anders. Welche Kartoffelchen gibt es dazu? Welche Würstchen und Fleischvariationen? Wie wird da zubereitet? Ist dieser braune oder der grüne Grünkohl? Aber gibt es auch so Anbauregionen? Also gibt es Belitzer Grünkohl, wie beim Spargel? Ich glaube, es liegt beim Spargel ja dran, dass der sehr besonderen sandigen Boden braucht oder so.
Ja, und im Badischen genau gibt es auch noch ein Spargelanbaugebiet. Also ich glaube, beim Grünkohl ist schon so, dass das Oldenburger Land da sehr dominiert. Also da sind schon auf jeden Fall die meisten Grünkohl-Anbaugebiete in Deutschland, glaube ich schon. Ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt so, dass es aus Brandenburg so krass kommt. Aber es ist halt generell einfach ein Wintergewächs, das echt gut auch mit kalten Temperaturen umgehen kann. Das ist ja der große Vorteil.
Und ja, ist auch ganz gut wahrscheinlich, weil das ja so viele andere Sachen nicht können und dann kann man da auch was anbauen. Ist ja schön, kann man ganzjährig da.
Genau, ja, also es ist wirklich halt auch, die Erntezeit ist ja so von November bis Januar, Februar und oder vielleicht Oktober. Und ist auf jeden Fall auch ein sehr variables, habe ich ja schon mal gesagt, sehr variables Gemüse. Ich habe es nämlich diesmal gar nicht jetzt irgendwie gekocht oder so, sondern ich habe es wirklich in den Ofen gepackt und einfach ein bisschen mit Öl, Salz, Pfeffer, bisschen Zitrone dran und dann in den Ofen, also auf dem Backpapier, Backblech, Ofen und dann
Käse überbacken?
Nee. Und dann einfach bei, was weiß ich, 180 Grad oder so reingepackt und dann wird das nämlich richtig geil knusprig und es schmeckt echt geil. Also es verändert auch noch meinen Geschmack. Also es hat diesen Grünkohlgeschmack schon, aber es ist irgendwie ein geiler Twist so, den man dem Grünkohl gar nicht zutraut.
Crispy Grünkohl.
Ja, ist wirklich, also ist echt lecker, kann ich nur empfehlen. Und super einfach, also cool. Das kann wirklich jeder dumme Mensch auch zubereiten da draußen, der sich mit Kochen nicht so viel auseinandersetzt.
Genau, unsere lieben Hörer.
Ich frage mich ja wirklich, es gibt ja Menschen, die gar nicht kochen, ne? Also es gibt ja wirklich, die es auch nicht können, in Anführungszeichen, die immer sagen, ich kann es nicht, ich mache das nicht und so. Die sind ja aktuell unfassbar aufgeschmissen. Also die können natürlich die ganze Zeit bestellen, das geht aber irgendwann ins Geld.
Ja.
Du kannst dir diese Kochboxen bestellen, dann wirst du dir schon mal ein bisschen abgenommen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die es einfach nicht können. Die sind ja gerade echt gefickt.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Das, ich meine, die Restaurants haben ja offen im Sinne von was mitnehmen, abholen. Aber trotzdem, also nicht kochen können, wollen, sollen, dürfen, müssen, geht auf jeden Fall ins Geld. Und das ist auch, ist ja auch so ein schönes Hobby. Ich meine, ist ja auch was, ich glaube, Leute, die sagen, ich kann nicht kochen, die machen es einfach selten und denken dann, das wäre ein wahnsinniger Aufwand, jetzt irgendwie eine Zwiebel anzuschwitzen. Auch weil vielleicht die Kochsprache immer so, die sagen halt nicht in eine Pfanne mit Öl hauen, sondern anschwitzen oder blanchieren oder so. Das ist auch so eine eigene Sprache. Und wenn du das liest, ich glaube, viele Leute sind schon abgeschreckt, wenn sie so Wörter lesen und sich nichts drunter vorstellen können.
Ja, und dazu kommt, dass der Mensch auch sehr bequem ist. Gerade so der Mensch in der Großstadt hat natürlich auch so sau viele, normalerweise sau viele Angebote, wo du ja auch für einen relativ schmalen Taler dein Essen um die Ecke bekommst und nichts dafür machen musst. So. Ja. Aber ich glaube auch, es ist ja bei den meisten Sachen so, einfach erstmal machen und ausprobieren, dann stellst du eh fest, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dass es ganz im Gegenteil nämlich auch sau viel Spaß machen kann. Und so einen Ausgleich schafft zu dem sonstigen Alltag. Ja, insofern Grünkohlchips kann ich empfehlen. Rezept gibt es gerne auf Anfrage an die E-Mail-Adresse doppelspitze@posteo.de.
So. Ja, auch wenn ihr Infos habt, wenn ihr aus dem Grünkohlgewerbe stammt oder Leute kennt, die da mit zu tun haben und ihr habt Infos, wieso wächst er im Winter besonders gut, wo sind die Grünkohlanbaugebiete, gibt es noch andere spannende experimentelle Gerichtsrezepte mit und um den Grünkohl, meldet euch sehr gerne.
Ganz genau. Ja, Grünkohlland ist vielleicht sogar auch vertreten in der Achtelfinalrunde im DFB-Pokal. Da müssen wir gleich mal schauen. Können wir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Spielort in der Nähe sogar liegt. Auch das werden wir nochmal nachrecherchieren und euch dann gerne nächste Woche bekannt geben. Fakt ist, Dienstag und Mittwoch geht's rund. Es wird gespielt und teilweise mit ganz schönen Partien. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das ist eine Runde, die jetzt ziemlich ausgeglichen teilweise daherkommt. Klar, mit so ein paar Underdogs logischerweise noch dabei. Aber Ich würde sagen, da sind ziemlich viele Duelle, ja, zumindest so auf Augenhöhe und jetzt auch gar nicht. Es gibt eine Partie, die ein bisschen raussteht, kommen wir gleich noch zum Mittwoch, aber ja, ansonsten, Henning, was erwartet uns am Dienstag? Vielleicht kannst du hier so ein bisschen den Vorausblick geben.
Ja, uns erwartet Rotkohl essen gegen Leverkusen, nein, Rot-Weiß essen natürlich. Es sind keine Grünkohlregion. Mit Rot-Weiß Essen auch ein Team, das ein bisschen untergetaucht ist in den letzten Jahren. Die waren ja doch in der zweiten Liga dabei, auch in der Bundesliga vermutlich. Irgendwann mal vertreten. Und jetzt mal wieder Pokal-Achtelfinale. Es ist eine starke, starke Saison, die die Essener da im Pokal spielen. Und mit Bayer Leverkusen kommt jetzt natürlich ein echter, man muss fast sagen, Mitfavorit auf den Titel, seit die Bayern raus sind. Why not? Hartes Spiel, dann Kiel, die Bayern-Bezwinger, die Weltpokalsieger-Besieger im Achtelfinale gegen Darmstadt. Das ist auch ein spannendes Duell, allein weil von den beiden einer weiterkommen wird. Das heißt, entweder Kiel oder Darmstadt werden im Viertelfinale stehen. Bremen gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth, das wird auch ein spannendes Duell. Bremen ja aktuell in der Bundesliga nicht ganz so gut am Start. Greuther Fürth ist Vierter in der zweiten Liga. Das passt sehr gut. Man sagt ja, in Nürnberg sagt man lieber Fünfter als Vierter. Aber Greuther Fürth ist Vierter in der zweiten Bundesliga, die sind gut dabei. Ist so ein bisschen so, hat den Charme eines Relegationsspiels, finde ich. Weil eine Mannschaft, die in der Bundesliga zwar nominell besser besetzt ist, aber nicht so eine Top-Saison spielt, gegen einen Zweitligisten, der ganz gut dabei ist. Auch immer spannend. Und dann wird der Dienstag abgerundet durch das Derby Westwestfalen gegen Ostwestfalen. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn.
Das könnte so ein Spiel sein, das Sabine Töpperwien ganz gut akustisch einfängt. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Ich habe ihre Stimme schon im Kopf. ja, das war so der Dienstag. Ich würde sagen, ja, ich glaube, am meisten Überraschungspotenzial hat Bremen gegen Greuther Fürth. Ich glaube schon, dass Dortmund sich auch gegen Paderborn durchsetzt. Kiel gegen Darmstadt eigentlich auch, ist aber jetzt auch nicht unbedingt schon durch das Thema, weil Kiel hat natürlich das Problem jetzt, nach dem Bayern-Erfolg, jetzt erstmal wieder auch so einen, in Anführungsstrichen, etwas leichteren Gegner da bewerkstelligen zu müssen. Vorteil ist natürlich, es ist ein Heimspiel. Ja. Sie haben jetzt auch in der Liga gut gespielt, gut gewonnen. Und Essen, Leverkusen, ja, ich denke, das ist dann leider auch relativ klar, dass das an Leverkusen geht.
Ja. Kiel-Darmstadt ist das Duell in der zweiten Liga, Platz 3 gegen Platz 12. Also Darmstadt auf Platz 12, das heißt Kiel schon Favorit.
Haben die nicht jetzt auch am Wochenende erst gegeneinander gespielt? Oder hat es Kiel gegen Paderborn gespielt? Ich verwechsel immer diese beiden Vereine da mal. Vielleicht könntest du das nochmal kurz...
Darmstadt hat in Regensburg 1-1 gespielt.
Ah ja, okay.
Gestern.
Dann war das...
Und Kiel hat gegen Braunschweig gewonnen gestern.
Ah, genau, ja. Genau, habe ich ja gesagt, gegen Braunschweig hat es hergespielt. So, meine Damen und Herren, der Mittwoch empfängt uns mit folgenden Partien im Pokal-Achtelfinale. Wolfsburg gegen Schalke, Bundesliga-Duell. Leipzig gegen Bochum. Bochum ja auch das Überraschungsteam der zweiten Liga. Regensburg gegen Köln und Stuttgart gegen Gladbach. Vielleicht die Knallerpartie der Runde, würde ich schon mal sagen, vom Potenzial her. Aber auch Wolfsburg-Schalke natürlich durchaus spannend. Wobei Schalke da letztendlich natürlich auch so eine Art Zweitliga-Underdog-Rolle fast schon einnimmt, wenn man sich so die Leistung anguckt. Leipzig-Bochum hat auch Potenzial, weil ich glaube, Bochum darfst du nicht unterschätzen. Und Leipzig ist jetzt auch nicht unbedingt berühmt dafür. Gut, letzte Saison standen sie im Pokalfinale gegen die Bayern, aber, oder? Bin ich gerade...
Das war Leverkusen, oder?
Ja, genau. Aber irgendwann waren sie auf jeden Fall auch relativ weit. Wie auch immer. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, sie sind auch nicht dafür bekannt, eine krass überragende Pokalmannschaft zu sein. Also da könnte für Bochum schon was gehen. Regensburg-Köln hat ungefähr so viel Charme wie, ich weiß nicht, einen Besuch im Kino. Ja? Weil es einfach nicht geht. Ja, aber Stuttgart-Gladbach ist auf jeden Fall doch durchaus so eine Partie, die auch in die Verlängerung gehen könnte durchaus. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so eine der Overtime-Begegnungen wird. Und wo Gladbach auch, glaube ich, keinen leichten Stand hat aktuell.
Ich denke auch, Stuttgart-Gladbach hat das Potenzial, das, das ansehnlichste Spiel zu werden. Bremen-Fürth das größte Potenzial, eine Überraschung zu geben. Und insgesamt ist spannend an diesen Paarungen, dass sowohl Dienstag als auch Mittwoch ein Team weiterkommen wird, das jetzt nicht unbedingt gesetzter Viertelfinalist ist. Also Kiel-Darmstadt am Dienstag ein Team und Regensburg-Köln am Mittwoch. Sind alles keine Teams, die vor der Saison gesagt hätten, Viertelfinale ist das Mindestziel im Pokal.
Und es gibt ja auch immer Cash. Das heißt, für die kleinen Teams ist es natürlich auch super, weil sie dann vielleicht auch nochmal eine Pommesbude mehr aufstellen können im nächsten Jahr. Und dann kommen ja auch wieder Menschen, die die Pommes essen. Regensburg-Köln ist, glaube ich, auch nochmal so eine Partie. Du hast gesagt, wo auf jeden Fall einer weiterkommt, den man da nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, die aber auch einfach generell Überraschungspotenzial hat, weil Köln, da sehe ich Köln auch noch nicht weiter. Auch wenn Regensburg jetzt nicht eine überragende Saison spielt in der zweiten Liga, aber
ja. Im Pokal einmal alles reinschmeißen, da ist viel möglich.
Ja, ja, also ja, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Runde, so, weil es eben, klar, die Bayern fehlen, das ist schon mal auffällig und es gibt halt ein bisschen Überraschung, aber es ist jetzt, genau, auch jetzt nicht diese riesen Underdog gegenüber Mannschaft-Duell dabei, also ja. Ja, ja, das wird noch eine spannende Pokalsaison auf jeden Fall. Das ist ja, wenn wir irgendwo Spannung noch rausziehen wollen, dann müssen wir es ja fast da machen und beim Kampf um die Europa-League-Plätze und Champions-League-Plätze.
Ja, und im Abstiegskampf.
Ja, wie eigentlich wie immer. Das sind dann halt so die Sachen, die übrig bleiben. Ist ja okay. Mein Gott, ja. Meistertitel, hallo. Wie interessiert das schon, ne?
Ja, also. Ja, eben. Wenn man, solange man Drama an anderen Stellen hat, können die Bayern doch Meister, sollen sie doch Meister werden.
Absolut. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, an dieser Stelle werden wir ein Häkchen dran setzen an die 59. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir haben nachgerechnet in der Pause, es ist tatsächlich die 15. Folge, die Paolo Henning Snyder, der bald auch schon wieder, ja, eigentlich der Sergio Ramos des Podcast-Business genannt werden darf, angesichts seiner langen Frisur. Und ich ja. Hier aufgezeichnet haben. Ich meine, ich lege jetzt ja auch angesichts der Lockdown-Verhältnisse auch eine ordentliche Matte da oben auf dem Kopf mir zu. Aber ganz so schlimm wie bei dir ist es noch nicht.
Das stimmt. Also, das ist auch langsam nervt es auch ein bisschen. Also ich denke manchmal, Haare föhnen dauert doch schon eine ganz schöne Weile jetzt aktuell. Das ging schon mal schneller.
Da gehst du jedes Mal regelmäßig in die Verlängerung. Da bist du schon aus der Dusche raus und denkst dir so, komm, jetzt ist das Ding doch hier schon durch. Und dann schmeißt du den Föhn an. Und vielleicht musst du dir so einen Industrieföhn holen vom Star-Friseur-Verband oder so, der irgendwie mit 7000 Volt und Watt dein Haar dann innerhalb von einer Minute trocken bürstet.
Ja, das hat auch Udo Walz hat doch gerade irgendwie seine Läden, also er jetzt nicht mehr, aber ich glaube, die Läden mussten ja schließen. Vielleicht ist da was bei den Kleinanzeigen drin. Muss ich mal gucken gleich.
Ja, vielleicht könntest du da ein bisschen was abgrasen auf jeden Fall. Ja, aber bei mir ist auch nicht mehr feierlich. Ja. Also jetzt, es ist gerade wieder so ein Window of Likeness oder so, sagt, glaube ich, der Engländer. so ein Zeitfenster, wo mir die Frisur gerade noch ganz gut gefällt, die Haarlänge gerade noch ganz gut gefällt, wo ich sie auch einigermaßen noch hinbekomme, dass ich sage, ja, sie sieht noch okay aus, sieht passabel aus. Aber das ist ein Zeitfenster, das schließt sich. Und dieses Zeitfenster schließt sich jetzt auch innerhalb von, ich würde sagen, in den nächsten 1 bis 2 Wochen. So.
Ja.
Und dann wissen wir alle, selbst wenn die Friseure dann wieder aufmachen sollten, bekommst du dir auch erstmal keinen Termin. Das ist ja dann leider auch so.
Ja. Erstmal als Kassenpatient dauert das, bis man da einen Termin kriegt.
Ja, und ich stand ja schon vor Weihnachten auf einer Warteliste. Ich denke, diese Warteliste haben sie gecancelt mittlerweile, machen dann eine neue Warteliste auf. Das heißt, da werde ich mich dann auch wieder einreihen müssen. Wenn ich überhaupt dann bei dem Friseur hingehe. Das war ja auch nur so eine Notlösung eigentlich alles. Ach, es ist doch. Tu, aber es ist ja auch das geringste Problem eigentlich, die Haarlänge. Hauptsache, wir bleiben alle gesund. Das ist ja das
Wichtigste. Das stimmt. Und man kann sich, also ich mache mir jetzt ich stecke die hoch, ich mache eine Hochsteckfrisur und dann geht das ja auch. Dann wedeln die nicht so im Gesicht rum. Und
Könntest du nicht so ein Dutt machen? Gezäunt. Das gibt doch einen Fachbegriff auch dafür. So ein
Man-Bun?
Ja, irgendwie so. Heißt das so?
Urban Ninja.
Ja.
Sagt man, glaube ich, auch. Weil das ein bisschen aussieht wie die Ninja-Frisuren.
Ja, Mensch, Henning, mach das doch.
Ja, ich guck mal. Ich gehe da mal hier auf so einen hippen Berliner Szene-Blog und lese mir mal durch, was es da so für Haartipps gibt. Mit sehr viel Haar.
Ja, wir sind gespannt, wie Henning Schneider hier nächste Woche auflaufen wird. Ich werde es ihm berichten, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir gehen jetzt hier in den Sonntag. Ich schnappe mir jetzt die Wanderschuhe und gehe nochmal raus in die Wuhlheide.
Ja, hast du ein Bild gemacht von der Raupe? Können wir was unseren Hörern
zeigen? Selbstverständlich. Ich werde dir auf üblichen Kanälen zuspielen.
Ach, wundervoll. Dann seht ihr das auf unserem Instagram. On the gram, wie man sagt.
Da sagt man so, ne?
Ja, ich glaube schon. Irgendwer wird das schon sagen.
Wunderbar, ja. Gut. Ja, nächste Woche übrigens, Bundesliga haben wir noch gar nicht besprochen, aber Hertha gegen Bayern, das wird auch nochmal spannend. Wir werden es für euch beobachten, wie das
da weitergeht. Mal gucken, ob Sami Khedira da schon wieder, er soll ja schon in Berlin sein. Ich glaube, er ist gestern eingetroffen, schon beim Medizincheck. Das sieht alles so aus, als wenn der nächste Woche schon einsatzbereit wäre.
Ja, auf jeden Fall. Der wird dann antanzen. Und mal sehen, wer dafür rausrotieren wird aus der Startelf. Ja. Denn da muss er dann eigentlich von Anfang an spielen. Den kannst du ja. Na gut, vielleicht wird er erstmal auf der Bank sitzen. Alles Fragen, die wir nächste Woche beantworten können. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Ja,
macht das Beste draus spannend. Aus der weiterhin beschissenen Lage. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.
Ciao. Macht's gut. Ciao.